dank euch hören. Lobpreis für die schönen Lieder. Besonders ist mir im Ohr, so kann ich nun nichts Besseres, kann ich oder weiß ich nun nichts Besseres zu tun, als mir mein Herz zu geben, das stimmt. Das ist so. Was könnte ich denn Besseres tun, als Jesus mein Herz zu geben und mit ihm vereint zu sein? Denn er ist unvergleichlich, haben wir auch gesungen, er ist einzigartig. Es geht uns heute, es geht mir heute um ein Wort, um das Staunen. Staunen, lernen. Und da hätte ich gerne am Anfang eine kurze Umfrage gemacht. Wer hat irgendwo spontan ein Erlebnis, wo er gestaunt hat? Wer das kürzt oder länger zurück, ist egal. Aber kurz und knackig. Hat jemand gestaunt über was? Bitte? Sie meinen, solche passiert, ja? Wunderbar. Ist es erwartet? Nein, nicht. Habt ihr noch irgendwo gestaunt? Hat noch jemand ein Erlebnis? Margot. Meistens haben wir ja schon begonnen, wenn wir etwas nicht erwartet haben. Und es trifft doch ein, wenn wir es gehofft haben, aber vielleicht nicht erwartet haben. Und dann trifft es ein, so zweifeln und dann staunen. Das hängt oft zusammen. Könnt ihr das Video bitte mal einspielen? Tontechnik, das Video bitte. Ich habe es jetzt selbst gemacht. Das ist sehr verwandelt mit der kleinen Kamera. Vor ein paar Jahren gab es die Funkfrustration. Kannst du vielleicht noch einmal laufen, das wird zu Ende, das war so kurz. Da gab es einen Anstecker, den alle Mitarbeiter trugen. Und da stand Zweifel drauf. Nur wenn man etwas im Blick veränderte, änderte es sich in Staunen. Manchmal ist das ganz gut auch zu zweifeln, dann denkt man erst einmal dran herum. Aber wenn wir gründlich hinschauen, dann kommen wir zum Staunen. Man staunt. Beispielsweise, ich hätte es auch nicht geglaubt, es gibt da so ein großes Gebläse und ein Mann legt sich da drauf zum Gitter und nachher ist die Luft nach oben geblasen. Und ich hätte geglaubt, dass der in 5 Meter Höhe nicht mehr geschleudert wird und auf dem Boden kratzt, sondern bleibt oben auf dem Luftstrom liegen. Und kann auch mit dem nachgelassenen Luftstrom wieder runtergelassen werden. Und man staunt, dass alles möglich ist. Naja, es gibt so viel zum Staunen. Und was passiert beim Staunen? Was ist das eigentlich? Wir sehen etwas Ungewöhnliches oder hören etwas Ungewöhnliches oder lesen etwas Ungewöhnliches. Wir betrachten das genau, wir denken uns hinein. Wir sind verwundert. Und wir staunen. Wir staunen, aber erst mit den Vorstufen. Wir denken uns hinein, wir vergleichen, das ist doch nicht normal. Und irgendwie staunen wir. Aber die Vorstufen, die sind wichtig. Können wir noch wirklich staunen über Jesus, über diesen wunderbaren König und Herrn? Wir haben uns daran gewöhnt. Wir singen Lieder, wir hören den Predigten von Jesus, wir haben gehört von diesem Menschen, der Wunder getan hat, der tolle Worte gesagt hat, der aufgestanden ist und vieles getan hat. Aber wir haben es so oft gehört, kann das sein, dass wir es staunen verlernt haben? Dass wir es einfach so als, ja, das ist schon alles richtig, dass wir es hinnehmen, aber es bewegt uns nicht mehr. Staunen ist eine Emotion. Ich möchte dieses Thema, mein Thema nennen, Staunen lernen. Staunen lernen.
an folgende Geschichte aus Matthäus Kapitel 8, ab Vers 5. Als aber Jesus nach Kapernaum hineinging, trat ein Hauptmann zu ihm, der bat ihn und sprach: Herr, mein Knecht liegt zu Hause und ist gelähmt und leidet große Qualen. Jesus sprach zu ihm: Ich will kommen und ihn gesund machen. Der Hauptmann antwortete und sprach: Herr, ich bin nicht wert, dass du unter mein Dach gehst, sondern sprich nur ein Wort, so wird mein Knecht gesund. Denn auch ich bin ein Mensch der Obrigkeit untertan und habe Soldaten unter mir. Und wenn ich zu einem sage, geh hin, so geht er. Und wenn ich zu einem sage, komm, so kommt er. Und zu meinem Knecht, tu das, so tut er es. Als das Jesus hörte, verwunderte er sich und sprach zu denen, die ihm nachfolgten: Wahrlich, ich sage euch, solchen Glauben habe ich in Israel bei keinem gefunden. Aber ich sage euch, viele werden kommen von Osten und von Westen und mit Abraham, Isaak und Jakob im Himmelreich zu Tisch sitzen. Aber die Kinder des Reiches werden hinausgestoßen in die Finsternis. Da wird sein Heulen und Zähneklappern. Und Jesus sprach zu dem Hauptmann: Geh hin, dir geschehe, wie du geglaubt hast. Und sein Knecht wurde gesund zu derselben Stunde. Lass uns einmal genau hinsehen in diesen Text, uns hineindenken und staunen lernen. Ich möchte euch zumindest mitnehmen in dieses Staunen lernen. Und ich habe hier mindestens 7 Dinge, über die ich staune. Zuerst, ich staune, dass ein, wenn wir die Bibel so einfach lesen und dann fertig gelesen, dann haben wir nichts davon. Wir müssen uns hineindenken. Ich staune, dass hier ein hoher Römer zu Jesus kommt. War das alles selbstverständlich? Nein. Römer war noch die verhasste Macht, die Israel beherrschte. An die Israel Steuern zahlen musste und die Rechte aufgestellt hat. Und Israel musste noch horchen. Römer waren Heiden, es waren Gottlose in den Augen der Juden. Es waren Verbrannte. Es waren Heiden, die machten unrein, man geht nicht in das Haus eines Heiden. Und die Römer dachten ebenso, die Juden, das ist ein komisches Volk. Sie haben es verspottet. Sie haben es unterdrückt, sie haben es beherrscht. Mit Stärke, das war ihre Sprache, die haben mit Juden geredet. Aber in das Haus eines Juden zu gehen, das konnte eben Spott des römischen Hauptmanns, also dem römischen Hauptmann konnte der Spott seiner Kollegen zuteil werden, vielleicht. Die Juden dachten, Heiden kann man belügen und betrügen. Das ist gar kein Problem, das sind ja Heiden. Das sind ja Gottlose. Die Begegnung mit ihnen macht unrein und besser, begegnet ihnen gar nicht. Lass ich ja nicht wieder rauskommen. So, das war also kein tolles Verhältnis. Und jetzt kommt ein römischer, nicht geringer Mensch, ein Hauptmann, immerhin Hauptmann, über 100 Soldaten, 100 römische Soldaten, kommt zu Jesus. Oh, eigentlich müsste man das schon staunen. Der bringt ja was fertig. Wer war denn dieser Mann? Der war kein Ungläubiger. Er hat ja von Gott gehört und wahrscheinlich auch von Jesus. Er war ein Proselyt, ein Gottesfürchtiger, der nicht wie die anderen umgeschnitten war, aber sich irgendwie zum Volk Gottes hielt. Es gab da verschiedene Stufen. In welcher Stufe er jetzt war, ist nicht gesagt, aber jedenfalls er achtet Gott. Und Lukas berichtet noch etwas dazu. Lukas sagt, dieser Mann, dass die Leute ihm Jesus sagen, dieser Mann ist es wert. Denn er hat unser Volk lieb. Dieser Römer ist anders. Er hat unser Volk lieb. Also er war stationiert in Kapernaum. Da kannte man ihn. Das handelt ja auch diese Geschichte. hat uns die Synagoge in Kapernaum erbaut. Die Leute legen sich vier Sprachen zu ein, bei Jesus, das steht hier bei Matthäus nicht drin, das ist der Bericht von Lukas ergänzt, das noch im Post. So, wenn der Hauptmann die Synagoge gebaut hat, hat er sie sicherlich auch besucht. Er hat sicherlich von Jesus gehört. Er hat vielleicht sogar Jesus selber mal in der Synagoge gehört. Jesus hat auch dort gepredigt. Er hat ein ganz wichtiges Anliegen. Sein Knecht ist krank und er leidet extreme Qualen. Und das treibt ihn als Hauptmann, als Herr dieses Knechtes zu Jesus. Das ist überhaupt nicht normal. Da ist vieles nicht normal. Merkt ihr das? Staunen wir einfach mal darüber, dass ein Römer zu Jesus kommt, einem Juden. Das ist sehr ungewöhnlich. Ein zweites, ich staune über die Barmherzigkeit des Hauptmannes zu seinem Knecht. Knecht, Sklave, Diener, das ist ungefähr gleichzusetzen. Also man könnte sagen, Sklave, das ist aber vielleicht nicht genau dieselbe Art wie der afrikanischen Sklaven, die damals nach Amerika kamen. Sklave ist aber ein Mensch, der keine großen Rechte hat, der gekauft wird, der verkauft werden kann. Und umsonst ist eine Art Ware. Und um solch einen Knecht kümmert sich das Hauptmann, weil er sieht, der leidet unendliche Schmerzen. Er sieht seinen Diener als Mensch. Er hat scheinbar mit in die Familie aufgenommen, wenn er sich so drum kümmert. Im Urtext steht nämlich an drei Stellen in Bezug auf diesen Knecht das Wort Preis. Preis heißt Kind. Vielleicht kennt man drei Dinge. Es heißt Kind. Er sieht ihn wie sein Kind, obwohl er sein Kind heißt. Er sagt ja nicht, mein Kind ist krank, er sagt ja, mein Knecht ist krank. Also ein Mensch mit Barmherzigkeit für diesen Knecht. Und er setzt sich so sehr ein, dass er sich selber auf den Weg macht. Wenn er eine Reise wäre, vielleicht so wie wenn ein Fabrikdirektor von BMW sieht, dass ein Mitarbeiter sehr krank ist. Das geht ihm echt schlecht und er hat auch nicht viel Geld. Und dann fliegt der BMW-Direktor nach Amerika in die Mayo Klinik und organisiert, dass die Ärzte operiert werden kann, da sie das Feuer bezahlt. Das ist hier ganz ungewöhnlich, dass ein Hauptmann, ein Herr, sich einsetzt für seinen Knecht. Und wo kommt diese Barmherzigkeit her? Die kann nur aus der Gotteserkenntnis kommen. Er hat verstanden, dass Gott Barmherzigkeit ist, dass Gott Liebe ist. Und dass Gott möchte, dass er auch ehrenamtlich sein soll. Anders kann man das Verhalten nicht erklären. Gottes Furcht und Gottes Glaube bringen Barmherzigkeit in sein Leben, aber auch in unser Leben. Barmherzigkeit ist Mangelware in dieser Welt. Egoismus ist überall zu finden. Aber Barmherzigkeit mit den Schwachen, Barmherzigkeit mit dem, der Not leidet, innere, materielle, äußere und egal. Barmherzigkeit ist ein Teil Gottes, das in dieser Welt Raum finden muss, viel mehr Raum finden muss. Jesus sagt einmal: Seid barmherzig, wie auch euer Vater im Himmel barmherzig ist. Barmherzigkeit soll ein Teil von unserem Leben sein. Oder denn, wenn es das noch nicht ist. Barmherzigkeit gehört dazu zum Christen, so wie es zu Jesus gehört, so wie es zu Gott dem Vater gehört. Und wer Jesus im Herzen hat, der trägt Barmherzigkeit in diese Welt hinein. Deshalb verbreitet Barmherzigkeit. Wir will nicht Härte verbreiten, wir will Liebe, Barmherzigkeit verbreiten. Und helfen. Dann wird es, ich staune weiterhin über die erstaunliche Liebe von Jesus. Vers 7. Jesus sagt, ich will kommen und den gesund machen. Ohne Wenn und Aber, ohne Probleme, ja, wenn du und dann, nein, gar nichts, gar nichts. Ich will kommen und den gesund machen. Jesus, du verunreinigst dich in einem anderen Haus eines Römers. Da musste das gewisse Reinigungsritual vollziehen, aber eigentlich durfte er gar nicht daran gehen, theoretisch. Für Jesus ist das nicht wichtig. Hier ist eine Not, hier ist Barmherzigkeit gefragt und Jesus sagt, ich will kommen und ihn gesund machen. Welch eine Sicherheit er erlebt. Welch eine Sicherheit, die gewiss Jesus, das weiß ich, ich werde ihn gesund machen. Welcher Mensch könnte so etwas sagen, ich werde kommen und ihn gesund machen? Jesus leidet mit, wenn er Leid sieht. Jesus leidet mit. Und wenn du Leid im Herzen hast, dann sieht Jesus dein Herz und er leidet mit dir. Das ist ihm nicht gleichgültig. Wenn du Last zu tragen hast, wenn du Kummer hast, er kennt dein Herz und er möchte dich da rausholen. Sein Herz ist darauf gerichtet, ich will kommen, ich will helfen. Gut, wir wissen nicht jedes Gebet, den er hört, aber er hat auch da seine Maßstäbe und seine Prinzipien. Aber er will helfen, er hilft so gerne. In Matthäus Kapitel 4, Vers 23, da ist so ein typisches Bild von Jesus, wie er damals war. Und wie gesagt, er ist auch heute dasselbe. Aber damals war er viel leibhaftig. Matthäus 4, Vers 23. Und Jesus zog umher in ganz Galiläa und lehrte in ihren Synagogen und predigte das Evangelium von dem Reich Gottes und heilte alle Krankheiten und Gebrechen im Volk. Jesus heilte alle Krankheiten und Gebrechen im Volk. Er hat die Vorstellung davor, dass Israel ist jetzt nicht mehr krank. Er heilte immer dann, wenn jemand zu ihm kam und ihn weinte. Er hat nicht gesagt, er hat alle Krankheiten pauschal geheilt, aber wenn jemand zu ihm kam und ihn bat, hat er geheilt. Das ist Jesu Barmherzigkeit. Und ich staune darüber, über diese Liebe von Jesus. Liebe zu allem. Und selbst wenn er Römer ist, das ist ihm egal. Jeder Mensch ist ihm wichtig. Jeder Mensch ist seine Kreatur. Die ganze Botschaft der Bibel ist etwa kurz zusammengefasst. Gott liebt dich und möchte dich bei sich haben. Das ist die Botschaft der Liebe. Jesus ist aus Liebe zu uns ans Kreuz gegangen und hat für die Sünden bezahlt, die wir begangen haben. Wir hätten nicht bezahlt, wenn außer wir sind verdammt, dass wir unseren Preis müssen. Aber Jesus hat sich verdammen lassen am Kreuz. Aus Liebe. Und wer geht schon aus Liebe? Oder wer geht freiwillig, so würde ich sagen, wer geht freiwillig an ein Kreuz, das grausamste aller Folterinstrumente. Und quält langsam sich dahin bis zum Tod, das konnte bis zu 3 Tage dauern, bis der Tod eintrat. 3 Tage extremer Schmerzen. Und Jesus ist ans Kreuz gegangen, aus Liebe, damit er dich und mich retten kann und will. Das ist die Botschaft der Bibel. Jesus ist aus Liebe für uns gestorben, er ist auch auferstanden. Darüber gibt es wieder 90 Staunen. So, aber am nächsten Punkt, viertens, ich staune über die Demut des Hauptmanns. Er hätte ja allen Grund gehabt, richtig auf seiner Position sein, ich bin zwar Hauptmann, du bist ja mein Untergebener, hier, du bist ein Jude, hast zu tun, was ich sage. Du bist ja gar nicht. Und jetzt hört man genau hin. Da haben wir vorhin drüber gelesen. Jesus sagt, ich will kommen und ich will gesund machen. Wunderbar. Komm. Nein, ich sage dir was ganz Erstaunliches. Und dann merken wir die Demut des Hauptmanns. Ja. Ich bin es nicht wert, dass du unter meinem Haus, unter meinem Dach gehst. Ich bin es nicht wert, dass du, Jesus, du Jude, unter meinem Dach gehst. Ich bin es nicht wert. So viel hat er von sich. Du brauchst auch gar nicht zu kommen.
sprichst nur ein Wort, so wird mein Knecht gesund sein. Welch ein Glaube! Welch ein Glaube dieses heidnischen Hauptmannes! Sprich nur ein Wort, Jesus, dann wird das geschehen, dann wird es passieren. Sehr erstaunlich. Aber ich erstaune jetzt erstmal über die Demut und sage, ich bin es nicht mehr. Ich bin ja nur ein kleines Licht. Ich bin ja auch nur in einer Autoritätskette. Ich habe Diener. Ich habe mich früher gewundert, warum erzählt dieser Hauptmann so breit, wenn jemand die mein Evangelium sagt, geh hin, geht er hin, ich sage, komm her, wenn jemand die Evangelium sagt, mach das. Ich dachte, das ist Herzverständnis für solche Zeilen hier in der kostbaren Bibel. Nein, es hat seinen Sinn. Er macht damit klar, ich habe zwar Leute unter mir, aber genauso habe ich Leute über mir. Er war nur ein Centurio, einer über 100. Dann gab es die nächsten über 600. Das war dann eine Kohorte. Und dann gab es das Zehnfache nochmal über 6000. Das war eine Legion. Das heißt, da gibt es auch eine Befehlskette. Und er sagt, ich bin ja nur über 100. Ein kleines Licht. Ich habe zwar Befehlsgewalt, aber es gibt auch welche, die haben mir zu befehlen. Ja, aber warum sagt er das? Ist das nicht erstaunlich? Was soll das? Jesus. Ich bleibe nochmal bei der Demut. Das kommt gleich die Antwort. Die Demut ist eine geistliche Kraft. Du brauchst nicht jemanden auszudrücken. Sprich nur ein Wort. In der Bibel heißt es in Petrus, Gott widersteht dem Hochmütigen, aber dem Demütigen mit der Gnade. Demut ist ein Kanal Gottes für Gnade, aber nicht der Hochmut. Dem Hochmütigen widersteht Gott. Dem Hochmütigen, der am Herzen hat, glaubt nicht, dass Gott deine Gebete erhört. Erst wenn du demütig bist, wenn du manchmal wird man gedemütigt, das tut man aber nicht gerne, aber du kannst dich auch freiwillig vorher demütigen vor Gott. Und dann sagst du, ja, ich spreche es auch nicht mehr, mit dem ich vor Gott, vor Menschen, ich bekenne, dass ich kann. Dann ein hohes Ziel bin, ich bin kein Angeber, ich will es nicht sein, ich bekenne, wie klein ich bin. Nur du bist groß. Gott widersteht dem Hochmütigen, aber dem Demütigen gibt er Gnade. Und dann heißt es auch von Mose, Mose war ein sehr demütiger Mensch, mehr als alle Menschen auf Erden. Darum war Mose so ein großer Prophet. Ein sehr demütiger Mensch. Wie kann ein Hauptmann, ein römischer Hauptmann, so demütig sein? Er muss das Gottvertrauen von den Juden gelernt haben und übernommen haben. Gott formt den Charakter zur Demut bei ihm, dem Hauptmann, und auch bei uns. Gott möchte uns zur Demut führen. Und wenn du irgendwo fühlst, dass der mehr stolz als Demut ist, lass Jesus das korrigieren. So, aber ich staune auch weiterhin über den Glauben des Hauptmanns. Wo er sagt, sprich nur ein Machtwort, das genügt. Vielleicht will er auch Jesus mit dem, ein wenig diese Verunreinigung ersparen, wenn er in sein Haus käme. Dieser Hauptmann erkennt in Jesus den Oberbefehlshaber über eine geistliche Welt. Das ist der Schlüssel. Darum sagt er das Ganze mit dem Diener und der Seele und er muss gehorchen und so weiter. Auch ich auch habe, auch welche über mir. Er erkennt, dass das Prinzip des Befehls und des Gehorsams auch für Jesus gilt in seiner Welt. In der geistigen Welt. Jesus, du brauchst nicht zu mir zu kommen. Sprich nur ein Wort. Dann wird das geschehen. Das weiß ich. Wenn du ein Autoritätswort sprichst, wird deine Diener das ausführen. Ist das nicht ein Glaube eines heidnischen Hauptmannes? Da muss man nur staunen, stimmt's? Da kann man nur staunen. Und vielleicht liest man darüber hinweg. Petrus schreibt später über Jesus. Und es würde hier genau passen.
Jesus, welcher ist zur rechten Gottes, zur rechten Seite Gottes, aufgefahren in den Himmel, und es sind ihm untertan die Engel und die Gewalten und die Mächte. Das ist Jesu Position zur rechten Gottes. Und es sind ihm untertan die Engel und die Gewalten und die Mächte. Und wenn er ein Wort spricht, dann ist es ein Autoritätswort. Und das glaubt er auch. Sehr erstaunlich. Jesus wird helfen. Habe Vertrauen, dass Jesus in seiner Autoritätsstellung auch mit deinem Problem umgehen kann. Als nächstes, ich staune, dass Jesus nun über den Glauben eines Heiden staunt. Ich staune, dass Jesus staunt, dass Jesus verwundert ist, denn er weiß alles. Und jetzt staunt sogar Jesus, oder staunt er? Das hat noch kein Jude zu ihm gesagt. Sprich nur ein Wort. Und das genügt. Du brauchst gar nicht dich herzubemühen. Das hat noch kein Jude gesagt. Nur auf diese Wort hin, Vertrauen, was ist denn schon ein Glaubensrisiko für diesen Mann? Was hätten wir denn gemacht? Wenn wir in der Situation wären, hätten wir nicht lieber mit Jesus mitgehen lassen. Jesus, komm bitte mit. Und dann hätten wir gesagt, Jesus, du brauchst gar nicht mitzukommen, wenn du ein Wort sprichst, dann reicht das schon, weißt du, was kommt das vielleicht zu tun noch. Dieser Glaube ist so beeindruckend für Jesus. Sprich nur ein Wort, das genügt. Aber und das ehrt Jesus. Dieses Vertrauen, du wirst das bestimmt tun, das ehrt Jesus an. Das ehrt auch uns, wenn jemand sagt, du wirst das schon richtig machen. Ich vertraue dir voll eine Aufgabe an. Ich denke, am allerersten Mal an den kleinen Martin, noch als er klein war, ging auf Reise, noch mal vorweg oder was. Und dann sagte der Martin, oh, ich freue mich so, wenn du wiederkommst, du bringst mir bestimmt was Schönes mit. Und ich habe das schon ehrlich gesagt überhaupt nicht gedacht. Er hat ja mich eingeplant. Aber da hat er gesagt, du bringst mir bestimmt was Schönes mit, ich freue mich schon drauf. Und ich habe das Schönste mitgebracht für ihn. Weil ich konnte ihn noch nicht enttäuschen. Und ich glaube, dass es bei Gott ehrlich ist, dass das Vertrauen Gott ehrt. Und Gott lässt sich nicht lumpen. Nur zweimal hat Jesus sich gewundert. Einmal, dass in seiner Heimatstadt Nazareth so viel Unglauben war und niemand ihm vertraute. Da hat Jesus sich gewundert. Und das zweite Mal, wo gesagt ist, Jesus wundert sich, ist hier, welches im Hauptmann. Das habe ich von keinem Israeliten je gehört, sagt Jesus. So, und als letztes staune ich auch über die Autorität von Jesus. Und das Machtwort von Jesus war einfach: Geh nach Hause, mein Knecht wird gesund sein. Dir geschehe, wie du geglaubt hast. Wenn er das zu uns sagen würde, dir geschehe, wie du geglaubt hast, dann müssen wir uns wieder fragen, oh, was habe ich denn geglaubt? Habe ich dem Kind zugetraut oder wenig zugetraut? Und Jesus sagt, entsprechend deines Glaubens soll es passieren. Ich sag mal, was ich vielleicht sehr gut, hast du dir 1.000 Euro vertraut? Ja, die Geschichte, die du dort hast, wenn sie für 10.000 vertraut, hätte er vielleicht dasselbe wie sein. Ich sage nicht, dass Jesus der typische finanzielle Helfer ist. Ich wollte nur ein Beispiel sagen. Entsprechend des Glaubens. Herr, du wirst ja eine Gemeinde aufrichten von mindestens 30 Gläubigen. Und er sagt, ja, ich spreche deines Glaubens, werde ich es machen. Ich kann auch sagen, hier soll eine Gemeinde entstehen von 500 Gläubigen. Dann kann er sagen, ja, ich spreche deines Glaubens, will ich dir. Will ich tun. Kannst du auch von 1.000 oder 2.000 reden. Wir wissen es nicht, aber es gibt durchaus unbegrenzte Möglichkeiten bei Jesus. Ich staune über die Autorität von Jesus. Und es geschah die Gesundung
geschah zur selben Stunde, wo Jesus das Gebot ausgesprochen hat. Nicht erst ein, zwei, drei Tage später. Auch so, beachtenswert. Es wirkte sofort, Jesus hat ein Bier gesandt, er hat sofort eine Heilung dort vollendet. Alle Dinge sind ihm möglich. Jesus sagte kurz vor seiner Himmelfahrt: Mir ist gegeben alle Gewalt, im Himmel und auf Erden. So, und wenn Jesus alle Gewalt hat, und wenn in der Bibel steht, er ist derselbe, gestern, heute und in Ewigkeit, dann hat er dieselbe Macht noch heute. Du bist wunderbar, hier ist einzigartig, Jesus zu machen. Alle Dinge sind dir möglich. Ich zitiere noch aus Epheser Kapitel 1. Gott hat Christus von den Toten auferweckt und eingesetzt zu seiner Rechten im Himmel. Über alle Reiche, Macht, Gewalt, Herrschaft und jeden Namen, der angerufen wird. Nicht allein in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen. Zur Rechten Gottes und Herrschaft über alle Mächte. So, und das Schöne ist, wir Gläubigen sind Freunde Jesu. Jesus sagt, ihr seid meine Freunde. Ich sage euch nicht, dass ihr knechtig seid, sondern dass ihr Freunde seid. Johannes Kapitel 15 nachzulesen. Bist du deine Freunde? Lass uns staunen lernen über Jesus. Über seine Liebe, über seine Hingabe, über seine Kraft, Wunder zu tun. Lass uns staunen über sein Sterben aus lauter Liebe. Lass uns staunen über die Kraft einer Auferstehung von den Toten. Über die Kraft der Himmelfahrt, über den Heiligen Geist, den er ausgegossen hat, der aus verschüchterten Jüngern mutige Zeugen gemacht hat, der die Erde erobert hat. Jesus ist unbegreiflich. In 3 Jahren hat er ein paar ungebildete Fischer und Handwerker und Söldner mit sich gehen lassen. Und nach 3 Jahren hat er gesagt:
So, jetzt tut das ganze Werk weltweit weiter. Aber nicht alleine, sondern nur mit dem Heiligen Geist, wenn der kommt. Und das ging. Und heute ist es verbreitet auf der ganzen Erde. Lasst uns staunen lernen über Jesus, über seine Liebe, über seine Autorität. Und wir haben wirklich als Christen Grund, begeistert zu sein von Jesus. Und lasst die Welt unsere Begeisterung spüren. Lasst uns nicht schüchtern und scheu sein und sagen, ja, eigentlich wollte ich dir das mal erklären. Lasst uns mit Begeisterung davon reden. Er verdient dein Vertrauen, und wenn du ihm vertraust, wird er das auch ehren. Amen.